Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag, und zu Gast ist der Journalist Stefan Braun, nach vielen Jahren bei der Süddeutschen Zeitung, mittlerweile Leiter von Berlin Table bei Table Media, muss man vielleicht immer noch mal sagen, eine Medienplattform, die für sich selbst in Anspruch nimmt, tiefergehenden Journalismus anzubieten. Willkommen im Studio, Herr Braun.
Schönen guten Tag.
Und Sie sind an einem Tag da, an dem die Bühne in Erfurt wieder bespielt wird, haben wir gerade gehört. Können es aber an dieser Stelle vielleicht nochmal verkünden. Thüringen hat einen neuen Landtagspräsidenten, heißt Thaddäus König, gehört der CDU an. Und das allein ist schon eine gute Nachricht, Stefan Braun, oder?
Ja, ich glaube, es ist in der Tat eine gute Nachricht. Das ist komplex gelaufen. Das war kompliziert, weil man Geschäftsordnungen ändern musste. Wir reden ja nachher noch ausführlicher drüber. Aber erstmal ist das eine gute Nachricht, ja, nach allem, was man weiß.
Der Gedanke, der mir eben durch den Kopf ging, es sind schon komische Zeiten irgendwie, dass man sowas eigentlich ja so eine Normalität als gute Nachricht verkaufen muss. Ne? Konstituierende Sitzung nach einer Wahl, ist ja normalerweise sehr langweilig, ja, politisch gesehen.
Das stimmt, aber die AfD ist an allen Ecken bestrebt, Dinge in Frage zu stellen, zu desavouieren, zu zerstören. Deswegen ist eben auch so ein erster Schritt absolut relevant. Und es wird nicht der letzte Moment gewesen sein, wo wir sowas besprechen.
Und wir schalten in Kürze auch nochmal zu unserem Landeskorrespondenten in Thüringen und hören uns an, was dort genau passiert ist. Heute Morgen läuft nämlich die Sitzung und sortieren in dieser Sendung aber wie immer Themen von Tag und Woche und schauen gleich erstmal in den Libanon. Sie hören Studio 9, der Tag im Deutschlandfunk Kultur mit Stefan Braun vom Berlin-Table. Und wir schauen gemeinsam in den Nahen Osten, wo es leider nach wie vor gar keine guten Nachrichten gibt. Israel macht weiter mit massiven Luftangriffen gegen die Hisbollah im Libanon. Und dabei soll beim Beschuss des Hauptquartiers der Schiitenmiliz in Beirut Hisbollah-Anführer Hassan Nasrallah getötet worden sein, sagt immer noch das israelische Militär, also jetzt ganz offiziell, aber die Bestätigung von der libanesischen Seite, die gibt es bisher nicht, zumindest nicht so richtig. Die Hisbollah hat sich nicht über seinen Tod geäußert, aber es heißt jetzt aus deren Umfeld schon, man habe den Kontakt zu ihm verloren. Stefan Braun, viele Beobachter befürchten ja, dass wenn dieser Tod jetzt wirklich offiziell bestätigt ist, auch von libanesischer Seite, dass das den Konflikt nochmal ganz anders eskalieren könnte. Die Sorge vor allem, dass sich der Iran einmischen könnte, der aber eigentlich bisher erstaunlich zurückhaltend ist, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, ich würde sagen, er ist zurückhaltend, erstaunlich zurückhaltend, wenn man misst, wie die Rhetorik ist, wenn man wisst, wie groß die Sorge ist, dass er sich einmischt. Aber der Iran ist seit Monaten nicht in einem guten Zustand, weder nach innen noch nach außen. Und man muss einfach, also hat viele Gründe, es gab eine Neuwahl, es gab die Ermordung von Haniyeh in Teheran. Jetzt, wenn das stimmt, der Tod von Nasrallah ist ein wahnsinniger Einschlag, auch für den Iran. Ich fürchte, wenn das stimmt und wenn die Israelis mit dieser Entschiedenheit sagen, sie haben ihn erwischt, dann fürchte ich auch, dass es stimmt. Das klingt ja alles so, was da gerade aus dem Libanon kommt. Und das führt dazu erstmal möglicherweise erratische Wutreaktionen, aber es wird die Organisation hart treffen, weil er natürlich die Identifikationsfigur der Hisbollah seit 20 Jahren im Libanon ist. Und der Iran, das muss man einfach wissen, lebte davon, dass seine eigentliche Macht die Unterstützung von Terrororganisationen, von verschiedenen Organisationen, der Hamas, der Hisbollah war, in einer Art hybridem Krieg. Das war nie ein offener, direkter Krieg. Dafür hat der Iran, glaube ich, im Augenblick weder die Luftwaffe, er hat nämlich quasi gar keine, noch hat er in diesem Ausmaß Waffen, die auf dieser Ebene des Konfliktes mit den Israelis standhalten könnten. Und deswegen erklärt sich das, wenn man genauer hinschaut, durchaus, dass die Iraner bei aller rhetorischer Wut weniger tun, als wir bislang befürchtet haben.
Wo man sich ja fast dann so ein bisschen fragt, wogegen kämpft Israel eigentlich? Ne? Zumindest in Hinsicht mit diesem Feindbild Iran, das Benjamin Netanyahu auch jetzt bei der UN-Vollversammlung nochmal aufgemacht hat und gesagt hat, der Iran sei der Kriegstreiber schlechthin.
Ja, das ist eben eine definitorische Frage. Man hat, glaube ich, viele Jahre lang unterschätzt, wie sehr der Iran durch Proxys in Syrien, im Libanon, im Gazastreifen unentwegt Unruhe, Wut, Zerstörung, auch Terror gebracht hat. Das war aber nie auf dieser Kriegsebene. Für die Israelis war das furchtbar. Und für die Israelis blieb das auch in gewisser Weise unberechenbar. Und wenn man jetzt hinguckt, könnte man sagen, Mensch, irgendwie so schlimm ist es doch gar nicht, weil der Iran kann sich gar nicht wehren. Wir wissen nicht, was noch kommt. Wir wissen nicht, was für Raketen er am Ende dann doch abschießt in einer Wut, in einer Hilflosigkeit. Und wir wissen natürlich letztlich auch nicht ganz genau, wie weit sind sie mit der Atombombe. Und das ist ja das größte Problem. Das ist die eigentliche Angst Israels, dass die Welt das nicht ernst genug nimmt, dass die Welt irgendwie einen Deal in Sachen Atombombe gemacht hat, aber die Unterstützung der Proxys aus diesem Vertrag stets immer rausgelassen hat. Nur so erklärt sich dieses etwas wirre Spiel, das man da erlebt.
Und was wir aber leider wissen, ist, dass Israel sich nach wie vor unbeeindruckt zeigt von jedweder Kritik an seinem militärischen Vorgehen. Und Premier Netanyahu in dieser UN-Generaldebatte auch nochmal betont hat, dass der Krieg gegen die Hezbollah und gegen die Hamas in jedem Falle fortgesetzt wird. Hören wir mal kurz.
Der Krieg kann aufhören. Alles, was passieren muss, ist, dass die Hamas sich ergibt, ihre Waffen niederlegt und alle Geiseln freilässt. Aber wenn sie das nicht tut, werden wir kämpfen, bis wir gewonnen haben.
Also eigentlich vollkommen illusorisch, dass dieser Krieg aufhört. Und wenn man sich jetzt aber nochmal vor Augen führt, dass das Ganze jetzt nochmal geäußert wird in einer Phase, während sich USA und Frankreich gemeinsam mit anderen verzweifelt bemühen, eine Waffenruhe mit der Hezbollah auszuhandeln, dann könnte man ja auch finden, dass Netanyahu gerade US-Präsident Joe Biden so ein bisschen vorführt, oder? Der eigentlich gehofft hatte, dass der eine Feuerpause unterstützt, Netanyahu.
Ich zögere immer mit diesem, also mit solchen tricky Momenten, aber ja, man muss diese Befürchtung haben. Man hat überhaupt im Augenblick die Befürchtung, dass bei Netanyahu einige Motive zusammenkommen, die alle dazu führen, dass er all in und mit jeder Brutalität voranschreitet. Das Schlimme ist, dass er bislang, dass er, glaube ich, nicht realisiert, wie sehr dieses Israel in den letzten 40 Jahren von einem in der Welt relativ positiv gesehenen David zu einem unbeherrschten, wütenden Goliath geworden ist. Und das hat Ausstrahlung nicht nur auf die Beziehung Israels zur Welt, sondern es hat auch Ausstrahlung auf die Beziehung des Westens zur Welt. Wir können ja sehen, dass sehr viele Staaten des globalen Südens, die immer wichtiger werden, letztlich das, was Israel im Gazastreifen macht, längst vergleichen oder als schlimmer bewerten als das, was Russland in der Ukraine macht. Jetzt würde ich nie Vergleiche anstellen, aber man merkt, wie sehr sich Israel auch bei seinen engsten Freunden isoliert. Und das tut unendlich weh. Jetzt muss man immer sagen, es ist Netanyahu. Es ist eine wahnsinnig offene, aber extrem verwundete Gesellschaft seit dem 7. Oktober, so schlimm wie noch nie. Also jetzt schon fast ein Jahr. Und da spielen viele Dinge dazu, die dazu führen, dass man jetzt irgendwie zwar auf den Straßen Tel Avivs hunderttausende Demonstranten sieht und trotzdem es nicht die Möglichkeit gibt, Netanyahu Einhalt zu gebieten. Es gibt keine Stimmung, die letztlich sagt, wir stürzen den jetzt oder so, weil du unentwegt mindestens zwei tief sitzende Emotionen in deinem Herzen trägst, wenn du in Israel lebst, und das ist fast unauflöslich. Aber es führt halt nicht zu einem Frieden. Auch wenn er jetzt den totalen Sieg erringt gegen Nasrallah oder gegen die Hezbollah und gegen die Hamas, wir wissen ganz genau, wenn du einen unterdrückten Frieden, also wenn du einen aggressiven Frieden schließen willst, der wird nie ewig von Bestand sein.
Und Sie sind bei Studio 9, der Tag mit Stefan Raun von Berlin Table hier bei mir im Studio. Ja, und wir schauen auf den zweiten Akt des Theaterstücks, könnte man ja sagen. Ich habe es mal genannt, wir versuchen Politik in Thüringen. Der erste am vergangenen Donnerstag ist zu Ende gegangen und es ist nicht gelungen, einen neuen Landtagspräsidenten zu wählen, weil die Sitzung ständig unterbrochen worden ist vom Alterspräsidenten Jürgen Treutler. Der hatte sich da geweigert, über eine Änderung der Geschäftsordnung abstimmen zu lassen. Stefan Braun, wenn wir uns für einen Moment erlauben, diesen Theatergedanken aufzugreifen, dann könnte man ja sagen, es war vieles dabei, was ein gutes Stück braucht. Spannung, eine gewisse Unberechenbarkeit und auch Absurdes, oder?
Ja, auf der anderen Seite glaube ich, es war absehbar, dass es so kommen würde. Und in diesem Fall würde ich auch sagen, da hatten sich alle anderen Parteien doch gar nicht so schlecht darauf vorbereitet. Also sie wollten nicht unvorbereitet in diese Sitzung gehen. Sie wussten, was die AfD daraus machen wollen würde. Sie wussten, die AfD wollte auf gar keinen Fall darauf eingehen, was die anderen machen wollten. Insoweit es war schrecklich und es war kein schönes Bild und es war womöglich exakt das, was die AfD wollte, nämlich Politik als blödes Theater darzustellen. Das ist ja das Schreckliche, deswegen scheue ich auch diesen Begriff immer. Theater, Politik ist kein Theater. Es wird nur gerne oft so dargestellt, auch weil es dann einfacher wird und man guckt nicht auf die Inhalte. Aber natürlich war es unglücklich und trotzdem bin ich eigentlich froh, so wie es jetzt, Stand heute Mittag, gelaufen ist.
Mhm. Weil wir sind jetzt wieder im realen politischen Leben angelangt und wollen auch unseren Korrespondenten in Thüringen, Henry Bernhard, dazuschalten. Was man vorweg noch sagen muss, das haben wir jetzt ausgelassen, Landesverfassungsgericht ist eingeschaltet worden und hat ja dann nun gesetzliche Regeln festgelegt, an die sich auch Herr Treutler halten muss. Henry Bernhard, und ich habe es vorhin schon verkündet, das heißt, es ist zumindest gelungen, auf der zweiten Sitzung jetzt einen Landtagspräsidenten zu wählen.
Ja, das ist gelungen. Jürgen Treutler von der AfD, der ja am Donnerstag hier sich ganz in den Dienst seiner eigenen Fraktion gestellt hat und keinerlei Anzeichen hatte, sich überparteilich zu verhalten, hat heute wirklich Dienst nach Vorschrift gemacht, muss man sagen. Genauso wie es ihm das Landesverfassungsgericht in dem Urteil von gestern Abend ja fast wie in einem Lehrbuch nochmal vorgezeichnet hat, was er heute zu tun hat, was er zu unterlassen hat. Genauso hat er es durchgezogen. Relativ schnell war dann auch der neue Landtagspräsident Thaddäus König von der CDU gewählt. Es gab aber, das muss man schon noch dazu sagen, kein einziges bedauerndes Wort seitens der AfD für das, was am Donnerstag passiert ist. Man sieht sich ja immer noch im Recht und man kommentiert ja auch, dass man das Urteil des Landesverfassungsgerichts zwar anerkenne, dass man es aber für falsch halte seitens der AfD.
Man hört im Hintergrund relativ laut, dass die Sitzung weiterläuft. Was passiert da im Moment?
Eben wurden die Vizepräsidenten gewählt, die vier Vizepräsidenten, die von den anderen Parteien, also CDU ist ja der Präsident, gewählt werden sollten. Und da muss man sagen, die Kandidatin der AfD ist nicht gewählt worden. Und zwar vermutlich nicht, weil sie der AfD angehört, weil die anderen Fraktionen hatten schon signalisiert, also wir wollen hier normalen parlamentarischen Betrieb haben und eine Vizepräsidentin von der AfD könnten wir uns schon vorstellen. Aber man wollte eben nicht Wiebke Musal wählen, denn diese Frau, das zweite Mal im Thüringer Landtag, ist wegen Betruges verurteilt worden und nicht nur wegen eines ganz einfachen Betruges, sondern weil sie den Landtag betrogen hat, weil sie einen Vertrag sozusagen vordatiert hat, um mehr Geld für ihr Büro rauszuholen. Und da sagt man sich, man kann hier nicht jemanden zur Vizepräsidentin machen, die die Institution, der sie vorstehen soll, einmal betrogen hat.
Mhm. Herr Bernhard, ich habe eben diesen Gedanken von dem Theaterstück aufgemacht, auch wenn sich der eigentlich verbietet, aber er ist so oft benutzt worden. Und aus Sicht der AfD muss man natürlich sagen, mit Blick auf Donnerstag, so wurde es zumindest oft kommentiert, konnte man das ja zu diesem Zeitpunkt als ein gelungenes Theaterstück bezeichnen. Nach dieser Maßregelung jetzt durch das Landesverfassungsgericht und den heutigen Tag, wie nehmen Sie die Stimmung wahr unter den AfD-Abgeordneten?
Man erlebt sie sehr leise. Ich habe jetzt auch gar keine Zwischenrufe gehört und so weiter. Sie haben auch das Handeln ihres Alterspräsidenten so hingenommen, wie er jetzt agiert hat. Aber das war ja garantiert abgesprochen. Der handelt ja nicht aus eigenem Antrieb dann. Was interessant war dann, als die Rede kam vom neuen Landtagspräsidenten Thaddäus König, die sehr versöhnlich war und sehr auf Gemeinsamkeiten ausgerichtet, auf Menschenrechte, auf Menschenwürde, kam keine Reaktion von Seiten der AfD. Alle anderen haben geklatscht und am Ende seiner Rede hat nur ein einziger Abgeordneter der AfD auf seinen Tisch geklopft, also geklatscht. Torben Prager, der parlamentarische Geschäftsführer, alle anderen haben stumm und still dagesessen und das zeigt halt auch ein bisschen so, welches Verhältnis sie zu diesem Landtag hier haben und was wir in den nächsten gut 4 Jahren, also fast 5 Jahren zu erwarten haben von der Partei weiterhin.
Wenn ich es richtig sehe, ist es ja so, dass die Wahl des Landtagspräsidenten jetzt der erste Schritt war. Der zweite, der ja noch möglicherweise viel spannender wird, ist die Wahl des Ministerpräsidenten. Wie sind denn da jetzt die Abläufe?
Naja, erstmal müssen sich die Parteien finden. Es gibt ja die Sondierungen, die starten am Montag zwischen CDU, BSW und SPD. Da muss man schauen, wie lange die brauchen, also um sich in den Sondierungen zusammenzufinden, um dann möglicherweise in Koalitionsverhandlungen zu treten und dann irgendwann zur Ministerpräsidentenwahl zu kommen. Aber natürlich kann jede Partei jederzeit eine Ministerpräsidentenwahl beantragen. Und es ist natürlich auch möglich, dass die AfD eines Tages sagt, wir wollen jetzt beantragen, unseren Björn Höcke zum Ministerpräsidenten zu wählen. Und dann müssten natürlich entweder müsste dieser Punkt dann immer wieder von der Tagesordnung runtergenommen werden, von den anderen Abgeordneten, wozu sie in der Lage sind, aber das kann man auch nicht ewig machen. Mhm. Das heißt, man muss dann also möglichst bald auch einen eigenen Ministerpräsidentenkandidaten präsentieren, um nicht Björn Höcke alleine in die Wahl gehen zu lassen, denn dann wäre er im dritten Wahlgang gewählt.
Ist an dieser Stelle aber jetzt auch erstmal hypothetisch. Vielen Dank, Henry Bernhard, bis hierhin erstmal. Ja, Herr Braun, aber Sie haben natürlich auch gefragt, weil das Ganze, was da jetzt passiert ist, natürlich ein Vorgeschmack auch ist auf das, was da möglicherweise noch kommen mag in der Zukunft, auch vielleicht anderswo. Und ich habe mir nochmal so ein bisschen die Kommentare angeschaut nach Donnerstag. Da gab es ja viele in dieser Richtung auf Zukunft, dass man sich besser aufstellen muss. Ich bin an einer Formulierung vom Kölner Stadtanzeiger hängen geblieben, die gesagt haben, viele Regeln im Bund und in den Ländern sind für Sonnenschein gemacht und nicht für Sturm und basierten auf dem guten Glauben der Nachkriegs- und Nachwendezeit, dass sich da eben auch alle politischen Akteure dran halten. Frage, sollten wir jetzt schon zu diesem Zeitpunkt Lehren aus Thüringen ziehen?
Also zwei Sachen kommen mir da sofort in den Sinn. Ich muss sagen, ich fand tatsächlich die Art, wie CDU und BSW jetzt in Erfurt das gemacht haben, und zwar am Donnerstag und heute, sind eigentlich Zeichen, dass man bestimmte Dinge verstanden hat und dass man sich vorbereitet. Also die sind nicht einfach mit so einem leeren Gefühl da reingegangen, sondern die hatten offenkundig einen Plan. Und die haben sich überlegt, und zwar ohne, dass sie schon einen Koalitionsvertrag haben, wir brauchen gemeinsam eine Mehrheit, jedenfalls mal für diesen ersten Schritt. Das hatten sie schon gefunden. Das finde ich absolut bemerkenswert. Das Zweite ist, dass es seit Monaten Diskussionen darüber gibt, wie man den Justizapparat, der ja, wie wir wissen, aus Polen, Ungarn und anderen Ländern, wenn sich in Gesellschaften etwas verschiebt, wenn sich auch Mehrheiten in der Regierung verschieben, sofort ein Ort ist, wo radikale Rechtsextreme, jedenfalls Demokratie eher feindliche Systeme, sofort Hand anlegen. Mhm. Da passiert viel. Da passiert zum Beispiel etwas beim Bundesverfassungsgericht. Da gab es schon eine Regelung, die jetzt sozusagen das Gericht stärker absichern soll. Ein sehr spannender Punkt, und da finde ich, sollte die Politik viel schneller, viel ausführlicher drüber reden. Es gibt bis heute in den einzelnen Bundesländern für den Justizminister eine Weisungsbefugnis für die Staatsanwaltschaften. Und das ist sozusagen aus dem guten Glauben entstanden, dass das immer Demokraten sind. Sollte da aber mal ein Nichtdemokrat landen, dann muss man, finde ich, diese Weisungsbefugnis in Frage stellen. Man müsste die Staatsanwaltschaften schützen, dass sie Ermittlungen machen, ohne dass die Politik oben drüber auf sie einwirken kann. Diese Debatte gibt es, noch liegt es aber brach, noch ist da nichts entschieden. Das wäre etwas, wo ich sagen würde, da muss eigentlich ziemlich schnell was passieren.
Werden wir in der Zukunft vielleicht nochmal drüber reden. Stefan Braun im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen nochmal auf ein Thema der Woche. Nach den bitteren Wahlergebnissen haben die Grünen ja diese Woche Konsequenzen gezogen. Die bisherige Parteispitze Ricarda Lang und Omid Nuripur sind zurückgetreten und wollen damit die Möglichkeit bieten für einen Neuanfang, so ihre Worte. Und Verantwortung übernehmen, die Neuen stehen auch schon so gut wie fest. Franziska Brandner und Felix Banaschak wollen für den Parteivorsitz kandidieren. Und Herr Braun, wie es immer so ist, wenn ein Führungsduo zurücktritt, wird sich bemüht, das Positive zu betonen. Wir hören mal kurz Robert Habeck im Interview der Woche im Deutschlandfunk.
Mit Nuripur und Ricarda Lang haben eine sehr große Verantwortung auf sich genommen und damit der Partei die Möglichkeit gegeben, nochmal durchzustarten, für die Bundestagswahl sich nochmal neu aufzustellen. Das ist allerdings auch wichtig und nötig gewesen. Das haben die ja beide selber gesagt und so sehe ich es auch. Natürlich müssen Franziska Brandner und Felix Banaschak noch gewählt werden, das ist ja klar, aber das sind beides zwei außergewöhnlich starke Persönlichkeiten, eigene Köpfe mit einem eigenen politischen Programm, aber vor allem mit einer Energie nach vorne. Deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass das auch in einer Wahl mündet. Das wird die Partei in eine starke Aufstellung für die Bundestagswahl bringen.
Die Partei oder Robert Habeck, Herr Braun?
In Im eine Idealfall, starke Aufstellung. Also aus Sicht der Grünen im Idealfall beides, muss man jetzt erstmal sagen. Ich glaube, die Schlüsselaufgabe, die jetzt alle miteinander haben, wenn man sozusagen auf die grüne Situation schaut, ist, dass die Erzählung der letzten anderthalb Jahre, die ja doch sehr zu Lasten der Grünen ging, auch mit Fehlern aus dem Ministerium von Robert Habeck, umzudrehen. Das Irre ist, wenn man 4 Jahre zurückgeht, würde man wahrscheinlich sagen, Robert Habeck wäre damals, ich glaube, der ideale Kandidat gewesen. Damals sprach vieles, war auch die Gesellschaft offener. Ja, es gab noch keinen Ukraine-Krieg, aber die Gesellschaft war offener zu erkennen, wir müssen beim Klimaschutz was machen. Wir müssen das Land irgendwie nach vorne führen. Nur seine eigentliche Arbeit als Parteichef war nicht nur inhaltlicher Art, sondern vor allem im Habitus. Und der Habitus damals war von Baerbock, aber noch stärker von ihm, wir wollen den Leuten nicht sagen, was sie machen müssen, wir wollen sie dafür gewinnen. Und das war so der Grundimpetus, mit dem er auch ins Wirtschaftsministerium ist. Das war der Grundimpetus, mit dem auch die Leute, die da jetzt sozusagen neu an der Parteispitze stehen, sozusagen ins Ministerium mitgegangen sind. Also Banatschak war in der Fraktion oder ist in der Fraktion. Franziska Brandner ist in seinem Ministerium Staatssekretärin. Und dann ist es aber gebrochen. Es hat am Anfang sehr gut funktioniert aus Sicht der Grünen, weil auch die deutsche Industrie Habeck erstmal durchaus mit Beifall empfangen haben, weil sie das Gefühl hatten, der will was verändern, der hört aber zu, der will auch was lernen, der will das irgendwie gemeinschaftlich machen.
Auch vielleicht, weil der Habitus, weil Sie ihn angesprochen haben, ja auch so ein anderer war.
Ganz genau. Die ganze Ansprache. Das ist eine Schlüsselbotschaft. Wie mache ich das? Und das ist verrückterweise in den letzten 1,5 Jahren wahrscheinlich am dramatischsten durch das frühzeitig veröffentlichte sogenannte Heizungsgesetz, ist es quasi ins Gegenteil verkehrt worden. Und dann gab es auch in seinem Ministerium bestimmte Leute, die nach außen doch wieder der Wirtschaft, den Leuten, der Gesellschaft, den Medien gesagt haben, nein, wir müssen das jetzt so machen und nicht anders. Wir haben es 10-mal durchdacht. Wir sagen euch jetzt, wie es geht. Das war die Umkehrung dieser Phase bis 2021. Und wenn er eine Chance haben will, ich glaube, er hat sie, dann muss er im Prinzip das wieder hinbekommen, dass er den Leuten nicht erklärt, die sowieso so viele Probleme und Ängste haben, ihr müsst es so und so machen. Es darf nicht ignorant kommen.
Das Interessante jetzt in der ganzen Situation ist, dass ja keiner so richtig offen, zumindest nicht in den Medien, darüber spricht, dass es eigentlich jetzt auf ihn hinausläuft und alles auf ihn zugeschnitten wird möglicherweise. Es gibt nicht wenige, die das glauben. Es geht alles um den potenziellen Kanzlerkandidaten Robert Habeck. Die Personalie Franziska Brandner passt natürlich dazu als enge Vertraute, die er lange kennt. Man könnte ja auch sagen, okay, es hat bisher nicht funktioniert, Umfragewerte im Keller, wir kommunizieren das jetzt ganz offen, wo wir hinlaufen, aber so wirkt es ja eigentlich nicht.
Ja, das ist ein bisschen, also ich will jetzt nicht zu viel Verständnis dafür haben, aber ich kann nachvollziehen, das wird alles Mitte November auf dem Parteitag passieren. Also sozusagen in einer gebündelten Situation aus vielerlei Dingen heraus. Ich kann mich erinnern, jetzt diese Woche am Tag, als die beiden zurückgetreten sind, war Habeck ja auch abends im ZDF und dann wurde er dreimal gefragt, wieso sind Sie denn nicht und müssten Sie nicht jetzt ganz klar sagen, dass Sie antreten und so weiter. Und er sagt auch da, und das kommt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig selbstbewusst und dynamisch rüber, er sagt auch da, wir müssen auf dem Parteitag sehen, ob ich dann der Richtige bin.
Ja, die Betonung ragt schwer auf dem Wir in diesem Interview, ich habe es auch gesehen.
Ganz genau, und das muss er tun. Er würde ja die Kultur der Grünen komplett brechen, wenn er jetzt einfach sagt, so, ich mache das jetzt, ich bin das jetzt, ich habe die Leute ausgesucht, ich organisiere das jetzt, weil alles andere geht nicht. Das hätte Joschka Fischer hoch 2 nicht zu Wege gebracht. Mhm. Deswegen weiß er das und bleibt zurückhaltend. Ich würde sagen, er will es machen, er wird es machen. Die entscheidende Frage wird sein, wird er als Kanzlerkandidat antreten können?
Ist auch noch ein Moment dahin und bei den Umfragewerten eigentlich auch gar nicht so richtig die Frage im Moment. Ne? Aber eine Frage noch haben wir bisher unterschlagen, das Faktum Rücktritt der grünen Jugend, die dann ja plötzlich hinterherzogen mit der Argumentation, sie hätten sich entfremdet von der Partei und der Regierungspolitik. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das ganz schrecklich, weil ich das für richtig halte und weil das den Grünen nicht schaden wird. Das Fatale ist, glaube ich, ich habe totale Leidenschaft für junge Leute, die sich politisch engagieren und das ist mühsam und das ist anstrengend. Aber ich glaube, sind die Grünen in der jetzigen gesellschaftlichen Situation, wo es darum geht, die Mitte zusammenzubinden, waren die in der Tat zu weit weg von dem, was die Grünen als Partei eigentlich sein wollen. Nämlich eine Partei der Mitte, die um Leute wirbt und die nicht irgendwie Hirngespinsten davon hinterherläuft. Deswegen fürchte ich oder ich weiß nicht, ob ich hoffen oder fürchten sagen soll, es hat den Grünen überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil, es wird das Gesamtbild der Grünen im Augenblick eher besser machen. Und ich glaube, die grüne Jugend, die das gemacht hat, hat nicht verstanden, dass sie jetzt auf dem Parteitag nichts mehr zu sagen hat.
Sie hören Studio 9, der Tag mit Stefan Braun, Leiter von Berlin Table, zugehörig zu Table Media. Und wir reden mit ihm über seine, kann ich das sagen oder ist das schon zu viel? Fast so ein bisschen zweite Heimat Österreich, vielleicht ein bisschen zu viel.
Ein bisschen zu viel, aber tatsächlich bin ich einfach oft da, habe familiäre Bande da und ein bisschen familiäre Geschichte da. Und deswegen bin ich natürlich, weil ich irgendwie dauernd politisch bin, auch an der Stelle politisch in Österreich.
Und das passt natürlich rein zufällig an diesem Wochenende, dass Sie da sind, weil morgen wird gewählt. Die Nationalratswahl steht an und Sie beobachten das dadurch natürlich ein bisschen anders. Wenn die Vorhersagen wahr werden, dann könnte die rechtspopulistische FPÖ morgen erstmals auf Platz 1 landen mit Spitzenkandidat und, weil wir es anfangs hatten, und übrigens Björn Höcke-Fan Herbert Kickl. Das klingt auch nicht wirklich ermutigend.
Nee, alles andere als das. Und als ich jetzt das letzte Mal da war, habe ich natürlich mir unter anderem die Wahlplakate angeguckt. Das war insoweit erschreckend, weil er wahnsinnig gute Wahlplakate gemacht hat. Fast sympathisch, obwohl jeder weiß, was er für ein Typ ist. Andere haben sich sehr bemüht, aber er ist ausgebufft eben auch in der Kampagne. Das ist hochgradig gefährlich, weil er immer der intellektuelle Kopf hinter allem, was in den letzten Jahrzehnten bei der FPÖ passiert ist, gewesen ist. Er konnte sich irgendwie gerade noch so retten, als die einmal fast in sich zusammenfiel. Aber er ist auch der, der damals Hofer fast zum österreichischen Präsidenten gemacht hat. Also er hat aufs Schrecklichste ziemlich viel Potenzial und insoweit ist das überhaupt kein gutes Zeichen.
Und das sagt natürlich auch viel aus über die Stimmung in Österreich, obwohl man, also wenn man jetzt das nur so von außen sich anschaut, hat man das ja alles nicht so auf dem Schirm. Ich habe mir nochmal die Umfragen angeguckt. Die ÖVP mit Karl Nehammer, der ja so als absoluter Langweiler angetreten ist, also das war das Image, das ihm eben anhing, das sag nicht ich, die folgt dicht dahinter. Das heißt, gesellschaftlich muss da auch die absolute Spaltung stattfinden, oder?
Ja, es ist extrem spannend. Wir haben es ja oft so, dass die Österreicher manchmal vorne weg sind oder manchmal uns nachfolgen bei diesen ganzen Fragen Schwarz-Grün oder welche Ampel oder Jamaika oder sowas. Im Augenblick ist tatsächlich Österreich an einer Stelle vorne weg und möglicherweise an einer Stelle folgen sie uns jetzt. Das Spannende ist, bis vor ein paar Wochen gingen tatsächlich alle davon aus, das reicht ohnehin nur ÖVP und FPÖ, mit der FPÖ als Größeren und Karl Nehammer weiter als Kanzler, weil die FPÖ schlau genug ist, möglicherweise trotzdem die ÖVP nur zu kriegen, wenn der Kanzler bleibt. Aber inzwischen gibt es rein rechnerisch, wenn man sich die letzten Umfragen anschaut, tatsächlich auch die Möglichkeit, dass Nehammer die ÖVP mit SPÖ und Neos zusammengeht. Das wäre sozusagen eine modernere Version oder eine etwas andere Version als die Ampel. Drei Parteien, hochkomplex. Aber das wäre natürlich ein völlig anderer Gesellschaftsentwurf als mit der FPÖ. Mhm. Mit anderen Worten, die Österreicher sind jetzt bei 30%, ich sag's mal bundesweit, wo wir womöglich irgendwann sind. Und die Frage, ob man sich zusammenschließt gegen sie oder irgendwie mit ihr paktiert, steht ab Sonntagabend 17 Uhr. Da schließen die Wahllokale voll im Raum.
Eine kurze Frage noch, das große Thema dafür, die Erklärung. Ist das auch das Thema Migration oder was beschäftigt die Österreicher so, dass sie so wählen?
Das Interessante ist, ja, ich glaube, das ist an vielen Stellen Migration. Das hat aber, so blöd es klingt, in Österreich ja fast schon Tradition. Und was wir dabei immer unterschlagen ist, dass prozentual, anteilstechnisch Österreich viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Also gemessen an der Bevölkerungszahl oft mehr als Deutschland. Also das ist schon eine Herausforderung. Interessant ist aber auch, dass in den letzten Wochen das Hochwasser in Österreich, und das war ja furchtbar und erschreckend und ging bis in die Hauptstadt rein, offenbar doch eine Wirkung entfaltet hat. Kickl hat auf eine verrückte Art und Weise mit biblischen Sprüchen geworben. Und das einzig Biblische, was gerade über Österreich hinweggegangen ist, war das Hochwasser. Und die Leute werden vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal nachdenklich. Bei dieser Ignoranz gegenüber Hochwasser, Klima und so weiter.
Wir kommen zu dem Moment, wo der Gast immer etwas mitbringt. Und wir haben jetzt gerade noch überlegt und da haben Sie sofort gesagt, naja, eigentlich kann man das unter dem Label Demokratiemoment der Woche beschreiben. Es geht darum, dass Sie einen Termin wahrgenommen haben, nämlich den 50. Geburtstag des Espen-Instituts. Und dort hat Joachim Gauck, der ehemalige Bundespräsident, geredet zum Thema Verantwortung und Freiheit. Und das beschäftigt sie offensichtlich nachhaltig.
Ja, ich hatte tatsächlich das große Glück, dass ich da zu dieser Veranstaltung konnte. Und das ist ja die Gründung eines Instituts. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg erst in Aspen und dann 1974 auch in Deutschland gegründet worden von einer ganz spannenden Persönlichkeit namens Shepard Stone. Der war als Soldat hier, der war als Doktorand hier vor dem Krieg. Und alles, was sich um diese Gründung dieses Instituts dreht, ist sozusagen das, was man eigentlich gerne haben möchte. Demokratie, Weltoffenheit, Liberalität. Und man sitzt dann da in so einer Veranstaltung, 50 Jahre, hört sich das alles an und denkt sich, Menschenskinder, ja, das ist irgendwie alles schön. Und dann denkt man sich, und wie ist es heute? Oh shit, wir haben irgendwie Erfurt, wir haben die AfD, wir haben in Amerika Donald Trump, wir haben den Krieg gegen die Ukraine, alles, was da sozusagen 50 Jahre lang an Völkerverständigung organisiert wird und immer wieder irgendwie aufgeräumt, steht eigentlich total schlecht da. Mhm. Und bei so einer Veranstaltung geht es ja ganz oft erstmal nach hinten und dann sitzt du da irgendwann nach einer Stunde und denkst, Menschenskinder, ja, es ist irgendwie alles schön und wichtig, aber wo sind wir denn jetzt gelandet? Irgendwie hat das überhaupt irgendwas bewirkt? Und dann war der Zufall, es gibt diesen Shepard Stone Preis und den bekam Joachim Gauck. Und dann ist Gauck auf die Bühne, der ist ja auch schon über 80 und wir kennen ihn ja in gewisser Weise. Er stellt sich hin, er begrüßt mit seiner sonoren, weichen Stimme und erzählt, das muss man jetzt glauben oder nicht, er hätte jetzt irgendwie gerade auch so einen Moment gehabt und dann hat er seine Rede weggelegt und würde jetzt einfach ganz neu anfangen. Und dann fängt er darüber an zu reden, was heißt es eigentlich, was wir in diesen 70 Jahren nach dem Krieg an Freiheit gelernt haben. Und ist das irgendwie ein Glücksmoment? Geht man damit taktisch um oder muss man da eigentlich eine Haltung entwickeln? Und er entwickelt diese Haltung. Und diese Haltung heißt, wenn der Rechtsstaat, der sozusagen der Schlüssel für alles ist, was unsere Freiheit anbetrifft, wo man überall gucken kann, wo ich habe es vorher schon erwähnt, angebohrt wird, dann geht's kaputt. Und da geht es manchmal laut kaputt und oft geht's leise und schrittweise und man merkt es gar nicht so richtig und so weiter. Ja, und dann macht man da vielleicht mit und da vielleicht mit. Und dann bezog er das auf den Kampf der Ukraine gegen Russland und da ist er sehr dezidiert und hat einfach gesagt, diese Gesellschaft hat 70 Jahre sich toll wieder aufgebaut, hat einen guten Ruf in der Welt und jetzt geht's eigentlich darum zu kapieren, wir müssen wach werden. Jetzt wird es unbequem, aber wir müssen, jetzt entscheidet sich, ob wir als Gesellschaft die Kraft haben zu sagen, es geht uns nicht nur gut, sondern wir müssen jetzt eingreifen. Hm. Also ein einfaches Beispiel, er hat den Zustand der Bundeswehr beklagt, weil er sagt, das kann überhaupt nicht sein. Willy Brandt hätte das nie zugelassen. Okay, damit provoziert er natürlich auch.
Aber was meint er mit eingreifen?
Hilfe leisten in ganz anderer Form, als wir es bislang tun und nicht nur taktisch ein bisschen an die Ukraine und ein bisschen da. Es geht um mehr, wenn man merkt, dass im Innern und im Äußeren die Demokratie in dieser Form angegriffen ist. Also er hätte gerne das, was wir eine wehrhafte Demokratie nennen, aber das geht nicht nur auf der Straße verbal, sondern das geht eben auch mit Polizei, das geht eben auch mit dem Militär und es geht auch mit Unterstützung der Ukraine, die man nicht im Stich lassen kann, weil die ganz offenkundig unschuldig angegriffen worden ist. Mhm. Es geht um mehr.
Mein erster Gedanke ist, dass das passt gar nicht zu Gauck, weil es klingt jetzt für mich und vermutlich auch in den Augen vieler, die eher pazifistisch unterwegs sind, eher nach Eskalation als nach Befriedung.
Ja, und da ist der springende Punkt. Die Sorge vor der Eskalation ist völlig legitim, aber letztlich taktisch. Und also es ist ein Gefühl, dem man nachgibt. Und er sagt an der Stelle, wenn Konflikte oder wenn eine Situation, wenn eine Ordnung, in der wir gelebt haben, die wir alle miteinander auch mit Russland vereinbart haben, plötzlich gebrochen wird zu einem, der sagt, ich mache es, weil ich kann und ich werde nicht aufhören, weil ich immer weitermachen kann. Dann ist es die Brechung unseres Lebensgefühls, unserer Lebenskultur, unseres Selbstverständnisses, unseres Seins. Und insoweit passt es völlig zu dem freiheitsliebenden Joachim Gauck. Mhm.
Da fällt mir jetzt gerade, obwohl es nicht direkt passt, nur Ukraine natürlich das Treffen gestern von Zelensky und Trump ein. Trump, der sich ja geriert, indem er sagt, er wird diesen Krieg beenden, das geht ganz schnell. Und worüber man sich ja schon wundern kann, diese Einigkeit, die heute in den Medien da verkündet wird, beziehungsweise in den Worten von den beiden. Ne? Beide wissen, dass sie eigentlich schon irgendwie Gegner sind, aber Trump spricht von einem großartigen Treffen und Zelensky hat sich bedankt und auch ähnliche Worte gefunden, dass man gemeinsam die Ansicht hat, diesen Krieg zu beenden, wo man sich fragt, wo führt das denn jetzt hin?
Ich finde, das passt wahnsinnig gut zu Achim Gauck, weil Trump ist das Gegenteil. Trump ist ein Spieler und ein Taktiker, wo es ihm gerade passt. Man muss ja dazu sagen, Trump hat nicht nur jetzt am Schluss gesagt, Mensch, es war ein tolles Treffen und wir wollen den Krieg beenden. Ja, klar. Trump hat erstmal veröffentlicht eine private Nachricht von Zelensky an ihn, wo Zelensky in seiner Not natürlich ziemlich ehrerbietig um ein Treffen mit Trump bittet, wissend, dass bald eine Wahl in Amerika ist. Und das Erste, was Trump tut, ist, dass er es veröffentlicht und sich lächerlich drüber macht. Wenn das passiert, ist doch völlig klar, dass alles, was er danach sagt und wenn er es noch so theatralisch sagt, nichts wert ist. Und das ist ja das Schlimme an dieser Begegnung zwischen Trump und Zelensky, dass du genau spürst, wie die Kräfteverhältnisse sind, dass du genau spürst, der eine hofft, dass es vielleicht doch noch Hilfe von Trump gibt und der andere lässt ihn am langen Arm zappeln und sagt ihm nicht wirklich verlässlich, was er künftig tun wird. Und das ist das Gegenteil von dem, was Joachim Gauck in dieser 20-minütigen Rede sehr eindrucksvoll gesagt hat.
Und was Ihnen offenbar noch lange nachhängt. Stefan Braun, diese Sendung ist schon wieder zu Ende.
Leider ja.
Ich danke für den Besuch im Studio, freue mich aufs nächste Mal.